Ja, guten Morgen. Ich möchte einfach zu dem Thema was sagen, nah bei Gott wie Jesus. Das ist ja auch, gehört ja zu unserem Jahresmotto auch mit dazu, nah bei Gott wie Jesus. Wenn wir das Leben Jesu anschauen, dann stellen wir eigentlich sehr schnell fest, dass es ganz besonders auffällt, dass Jesus es ganz wichtig war, nah bei Gott zu sein. Das war ihm eigentlich das Wichtigste, nah bei seinem Vater zu sein. Das, was sein Vater tat, das wollte er auch tun. Da war er, Jesus kann sogar von sich sagen, ich und der Vater sind eins. Er war ja Gottes Sohn auch, aber das schien ihm das Allerwichtigste zu sein. Neben seinem Dienst, neben den vielfältigen Aufgaben, die er hatte, er wollte immer bei Gott, nah bei Gott, bei seinem Vater sein. Und das sogar schon im Alter von 12 Jahren. Ihr kennt die Geschichte. Viele wahrscheinlich, Jesus war mit seinen Eltern im Tempel und er war dort geblieben. Sogar 3 Tage, die Eltern haben ihn dann gesucht, irgendwie hatten sie sich verloren. Und wir lesen dann diesen so eigentlich gewichtigen Satz, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? In Lukas 2,48, das heißt, wir sehen hier schon, Jesus wollte in der Nähe Gottes sein, das war ihm ganz wichtig, das hat eigentlich sein Leben ausgemacht. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Und ich habe gewählt einen Text aus dem Markus-Evangelium, und ich so ein paar Aspekte vielleicht aufzeigen kann, wie Jesus mit Gott gelebt hat und was wir davon auch lernen können. Ich lese mal den Text, Markus 1, 32 bis 39. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten, Leidende, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging hin und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Text also aus dem Markus-Evangelium, ganz zu Beginn des Wirkens Jesu. Gerade waren erst die Jünger berufen worden, Jesus hatte begonnen zu predigen, das Reich Gottes auszubreiten, die beginnende Herrschaft Gottes zu proklamieren. Und wir sehen, Jesus hatte ja auch einen enorm vollmächtigen Dienst. Menschen kamen, eine ganze Stadt war in Aufruhr, kamen zu Jesus, wollten geheilt werden, hatten Probleme, Schwierigkeiten. Jesus heilt sie, er redet zu ihnen, er predigt, treibt die Dämonen aus. Das wird uns ja in Vers 32 bis 34 berichtet, aber genauso auch weiter in Vers 38 und 39 an den nächsten Städten. Aber ich glaube, dass der Text hier noch eine tiefere Begegnung hat, und vielleicht überlesen wir das schnell und lassen uns von dem beeindrucken und faszinieren, was hier passiert, was da los ist auch an Action, was dort, wie viele Menschen zu Jesus wollen. Und ich denke, wir können hier aber viel von Jesus lernen, so ein Stück, denke ich, auch die verborgene Kehrseite seines öffentlichen Wirkens, des sichtbaren Reiches Gottes. Und von daher glaube ich, ist es ein ganz zentraler Text, für mich so ein bisschen wie so eine Angel in der Tür, wo ich so von einem Raum zum anderen gehe. Für mich ist eigentlich entscheidend der Vers 35, der für mich so heraussticht, wo hier nochmal gezeigt wird, um was es eigentlich geht, glaube ich. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Vers, den man aber schnell überlesen kann, weil er am Anfang denkt, Mensch, da ist ja richtig was los. Nachher geht es weiter. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Vorher hatten wir schon gesagt, Jesus hilft vielen Menschen, treibt Dämonen aus, er kümmert sich um sie. Nachher predigt er ebenfalls, er treibt viele böse Geister aus. Und bei uns ist es sicherlich in vielen Situationen ähnlich. Ja? Wenn ich an mich denke, wenn ihr an euch denkt, dann ist es wahrscheinlich auch so. In der letzten Woche ist viel passiert. Ihr habt mit vielen Menschen zu tun gehabt, mit vielen Situationen. Vielleicht gute Gespräche gehabt, seid mit Menschen ins Gespräch gekommen, habt vielleicht mit ihnen gebetet. Und nächste Woche wird es genauso weitergehen. Da werden ganz viele Aktivitäten sein. Manche, die ihr vielleicht selber plant, die ihr in der Hand habt, wo ihr gesagt habt, das kann ich gestalten, das kann ich machen, da kann ich selber Einfluss drauf nehmen. Aber wahrscheinlich auch viele Dinge, wo ihr ein Stück einfach gelebt werdet, wo einfach Menschen da sind, Situationen da sind, die euch einfach antreiben, auch der Beruf, der Alltag. Oder auch wenn wir als Gemeinde denken, was sehen wir auch in diesem Jahr allein schon alles erlebt, wie viele Kinder wurden erreicht in unseren Kinderstunden, wie viele Migranten, wie viel Hauskreisarbeit war da, wie viel Evangelisation. Also wenn ihr auf das Jahr zurückschaut, auch mit den verschiedenen Einsätzen, auch das, was wir gerade gehört haben, Peru, das Baseballcamp, was noch ansteht, und danach in Ferien wird es ähnlich weitergehen. Ja, dann wird es den nächsten Höhepunkt geben, gipfelt in der 25-Jahr-Feier. Viele Aktivitäten bis Ende des Jahres, ja, wenn man schon so auf Weihnachten hinzielt. Und ich glaube, Jesus war in so einer ganz ähnlichen Situation gewesen. Viel Aktivitäten, viele Dinge, die ganz wichtig waren, viele Dinge, die er auch selber gar nicht beeinflusst hat. Die Menschen kamen und wollten etwas mit ihm zu tun haben und nachher ging es genauso weiter. Und man kann sich vorstellen, es ist jetzt wie so eine Linie, könnte man sich erstmal menschlich so denken. Und jetzt kommt hier so ein Einschub. Auf einmal lesen wir einen anderen Vers, eine ganz andere Szenerie. Und Jesus, denke ich, hat hier sich ganz rausgenommen und wir merken, da ist so ein Kontrast. Die vielen Aktivitäten, die vielen Dinge und vor allem Jesus in einer ganz anderen Situation. Ich denke, da können wir von ihm lernen, gerade wenn es um das Thema geht, nah bei Gott, wie Jesus. Denn Jesus hat es wirklich vorgelebt und der Text spricht mich eigentlich sehr an. Ja, weil, und es ist auch ein bisschen heute fast schon, wenn ich so an die Predigt denke, fast reif für eine Anekdote. Ja? Also eigentlich wäre ich ja nächste Woche dran gewesen, habe mich teilweise schon angefangen vorzubereiten und gestern Nachmittag kam dann die Nachricht, ja, könntest vielleicht du die Predigt schon heute übernehmen. Das heißt, ich bin genau in so eine Situation reingekommen, eigentlich jetzt, wenn man sich so gedacht hätte, Mensch, so eine Predigt, die bereite ich vor, habe Zeit vielleicht für Gebet, auch das innerlich nochmal wahrzunehmen, habe vielleicht so eine einsame Zeit, mitten in den vielen Aktivitäten der letzten Woche, die nächste Woche noch kommen, übernächste Woche, wie auch immer, und kann das sozusagen aus der Ruhe gestalten. Und jetzt war es einfach so eine Situation, wo ich reingeschmissen wurde, unvorhergesehen, wir konnten einfach nur noch reagieren. Das zeigt mir aber auch, und deshalb möchte ich den Text und die Predigt auch so verstehen, nicht, dass ich euch hier irgendwie erzähle, so solltet ihr es machen, sondern die Herausforderung ist immer da, die ist bei mir da, die ist bei euch da, sie wird sicherlich auch bleiben und das ist auch nicht einfach und ich hoffe und wünsche mir, dass wir an der Stelle Lernende sind, dass es uns gelingt, uns dort gegenseitig zu ermutigen, zu helfen und genauso wie wir diesen Vers schnell überlesen können, genauso geht es glaube ich auch in unserem Leben immer wieder, dass wir einfach schnell so durchs Leben durchlaufen, die Dinge abarbeiten, reagieren, dort wo es manchmal nicht anders geht und vergessen, das Eigentliche ist doch, dass wir nah bei Gott sein sollen, das Eigentliche ist doch, dass wir Zeit uns für ihn nehmen sollen und dieser Text kann uns da glaube ich ermutigen, ein Stück daran jeden Tag zu arbeiten, aber auch nicht, warum mal solch eine Phase wie die Sommerferien als einen ähnlichen Einschub zu bewerten und sagen, es ist viel vorher, viel im Jahr schon gewesen, es wird vieles noch kommen. Aber auch mal so eine Phase zu haben, wo man sagt, Mensch, habe ich nicht mal Zeit mit Gott alleine, mehr vielleicht, als es sonst der Alltag auch hergibt, in die Nähe Jesu, in die Nähe Gottes zu kommen. Jesus jedenfalls hier zieht sich richtig gehend zurück in die Einsamkeit, die Stille. Also ein ganz anderes Szenario, als wir es am Abend vorher erleben und wir es auch im Weiteren erleben. Was können wir von ihm lernen? Was wird hier von Jesus berichtet? Das Erste ist vielleicht selbstverständlich oder klingt selbstverständlich, Jesus steht auf. Das ist für mich so das Erste, was mir auffällt. Ja? Er steht auf, im Gegensatz zu den Jüngern, die scheinen ja liegen geblieben zu sein. Jesus steht früh morgens auf, das heißt, er unternimmt den ersten Schritt, er wird aktiv, weil er bei Gott sein will. Er sucht die Nähe Gottes und das lässt er sich auch was kosten. Ja, das, man merkt, das kommt auch nicht von alleine, ja? Also die Nähe Gottes zu suchen. Im Laufe des Tages wäre ihm das wahrscheinlich nicht mehr gelungen, sondern er muss dieses Aufstehen wahrnehmen, er bleibt nicht im Bett liegen, er wird aktiv. Und das ist erstmal auch ein Stück eine Entscheidung auch zur Stille, zur Ruhe, zu Gott zu kommen. Das ist erstmal eine grundlegende Entscheidung, die nicht einfach sich aus dem Alltag, aus dem Lebensgeschäft, aus dem, was wir tun, ergibt. Und das war ein Entschluss, eine Entscheidung. Und Jesus hat hier auch nicht auf besseres Wetter gewartet, also hat nicht gesagt, na, in den nächsten paar Tagen wird das schon irgendwie klappen, funktionieren, sondern er hat jetzt die Situation genommen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so günstig war, war sogar bereit, dafür früher aufzustehen. Und ja, ich denke, das ist für uns auch immer wieder die Herausforderung. Es muss erstmal so eine Entscheidung, denke ich, sein. Ich will nah bei Gott sein, ich will die Zeit mit Gott suchen, will den Fernseher vielleicht auslassen, vielleicht etwas früher aufstehen, wie auch immer. Dieses Aufstehen aus dem Trott manchmal auch, aus dem sich gleiten lassen, ist ja auch eine Bequemlichkeit, einfach so das Leben weiterlaufen zu lassen. Es passiert ja immer irgendwas, aber es ist oft der erste Schritt. Und Jesus schien eine Zeit, diese Zeit der Begegnung mit dem Vater, das Wissen um die Notwendigkeit darum, war ihm so eminent wichtig, so in ihm drin, das hatte für ihn oberste Priorität. Dafür hat er sich freigenommen, das ließ er sich auch etwas kosten. In Psalm 108 lesen wir schon, Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. Also hier finden wir einen Psalmisten, Jahrhunderte vorher, der sagte, ich will singen und spielen, ich will aufwachen, ich will meiner Seele Zeit geben, Gott zu begegnen. Das war eine Entscheidung. Jesus war die Begegnung mit Gott so wichtig, dass er aktiv wurde. Er wollte mit Gott allein sein und er hat diese grundlegende Entscheidung getroffen. In welcher Situation befand er sich? Und da denke ich, können wir uns, ein bisschen habe ich es ja schon angedeutet, auch wiederfinden. In Vers 37 wird nämlich gesagt, dass die Jünger zu ihm kamen und sagen, alle suchen dich. Die Jünger haben die auch gesucht und haben ihn im Endeffekt auch gefunden, auch wenn es wohl eine Zeit lang gebraucht hat. Aber das war die Situation, in der Jesus lebte. Jesus, du wirst gebraucht, du musst doch hier sein. Und ich glaube, wir fühlen und wissen, manchmal geht es uns auch so, ja. Du wirst gebraucht, deine Familie, deine Frau, dein Mann, wie auch immer, die suchen dich. Da stehen so viele Dinge an, da ist so viel zu erledigen, da ist so viel zu klären, da ist so viel zu machen, die Schule, alles Mögliche. Du wirst gesucht. Du wirst gesucht in der Gemeinde. Da sind so viele Probleme zu lösen, so viele Fragen, die geklärt werden müssen, so viel Seelsorge. Da könnte man noch ein Gespräch führen und so viel Lehre, die klar definiert werden muss, so viele Dinge, die da sind. Alle suchen dich, alle suchen mich, alle suchen damals wie Jesus auch. Da sind ganz viele Dinge da, die uns immer wieder suchen, die an uns herangetragen werden. Der Beruf, auch da wirst du gesucht, hoffe ich zumindest. Ne? Wäre schade, wenn die Leute im Beruf sagen, ja gut, besser, wenn er gar nicht da ist. Ja? Das wäre das Schlimmste, aber normalerweise wirst du im Beruf gesucht. Ja? Deine Expertise, deine Kenntnisse, Raphael hat gesagt, er muss jetzt die Ausbildung noch machen, aber irgendwann ist er Architekt, dann wird seine Expertise gesucht. Dann wird er gesucht, dann wird er gebraucht. Auch die Gesellschaft manchmal sucht uns, ja, auch als Gemeinden, als Kirchen. Angela Merkel hat noch vor einigen Jahren gesagt, die Kirchen können sich durchaus profilierter darstellen. Selbst an uns als Gemeinden werden von der Gesellschaft, von der Politik indirekt, direkt Anfragen gestellt. Da werden wir gesucht, unsere Kenntnisse, unsere Werte. Und hier war es bei Jesus so, alle suchen dich. Viele Menschen, viele Anfragen, die an uns gestellt werden, direkt, indirekt. Und gerade in der Situation hat Jesus diese Entscheidung getroffen und hat sich zurückgezogen, hat sich rausgenommen. Und ich denke, davon können wir enorm viel lernen. Jesus hat jetzt nicht einfach wie die Jünger, die gesagt haben, alle suchen dich, oh ja, ich laufe schnell mit, jetzt aber, sondern es ist interessant, wie Jesus reagiert hat. Diese grundsätzliche Entscheidung hat er getroffen und Jesus hat dann im zweiten Schritt, er ist hinausgegangen, also hat sich innerlich und äußerlich entzogen den Umständen. Die Jünger mussten ihn ja suchen. Die wussten ja nicht, wo er war. Er ist ja in die Einsamkeit gegangen. Jesus hat erstmal Abstand genommen. Er hat alles andere draußen vorgelassen. Die ganzen Sorgen, Probleme, Fragen, Begegnungen, die er schon gehabt hat und von denen er auch erwartete, dass sie kommen würden. Die ganzen Dringlichkeiten, die da auch hintersteckten. Stellt euch vor, da waren Menschen, die waren krank. Die hatten keine andere Möglichkeit, vielleicht als dass Jesus sie heilt. Damals gab es ja noch nicht das ärztliche Wesen wie heute, Gesundheitssystem ganz anders. Und jetzt auf einmal war jemand da, der sie heilen konnte. Oder Dämonen austrieb. Menschen haben unter enormen Belastungen gelitten. Da könnte man auch sagen, ja, Jesus steht ständig zur Verfügung. Er ist ständig da, 24 Stunden. Und er hat sich dem konsequent entzogen an dieser Stelle und hat sich zurückgezogen. Und das ist oft gar nicht so einfach, zur Ruhe oder zur Stille zu kommen. Das kennt ihr auch, das kenne ich auch. Man kann das oft auch nicht sofort machen, nicht auf Knopfdruck, aber es ist eben enorm wichtig. Und Jesus hat uns gezeigt, dass er es getan hat. Wir lesen heute viel und wissen auch einiges über den Burnout. Und oft sind das ja genau Menschen, die sich um andere kümmern, die engagiert sind, zugewandt, leistungsorientiert, Sozialarbeiter, Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern und so weiter, soziale Berufe. Menschen, die sich um Nöte anderer kümmern, die anderen helfen wollen. Aber gerade hier bedarf es schon eben, sind ja auch die Tipps und Vorgaben, die man gibt, oft einer gesunden Abgrenzung. Zeit für sich, ein inneres und manchmal auch ein äußeres Abschalten. Verfügbarkeit hat auch viel mit Burnout zu tun. Das betrifft vielleicht mehr so Manager, Menschen in leitenden Positionen, haben oft ständig das Handy dabei, Laptop wird mit in Urlaub genommen, damit sie immer auch up-to-date sind, ja, mit den neuesten E-Mails, dass sie das wenigstens noch checken können. Das gehört vielleicht auch ein Stück zum guten Ruf dazu. Immer verfügbar, immer arbeitsbereit. Aber es ist dann auch schwer, innerlich zur Ruhe zu kommen. Und auch äußerlich. Und das ist das, was Jesus uns hier gezeigt hat. Ist innerlich, äußerlich hat er sich erstmal von den Dingen abgewandt, die Einsamkeit, die Stille gesucht. Ich kann mich an Patienten erinnern, von da merkt man auch, wie schnell das, wenn das nicht gelingt, wie schnell das einen Menschen aus der Bahn werfen kann, Beamter. Also so grob kann ich es sagen. Der hatte, ja, wie so eine Situation einfach sich entwickelte, hat auf einmal im Laufe der Zeit einen Job, wo vorher drei gearbeitet haben, hat er dann alleine das gemacht. Und dann kam noch die Migrantensituation dazu. Das heißt, er musste auf einmal Unterkünfte organisieren, ganz viel machen. Und er sagte, ich konnte nicht mehr abschalten. Die einzige Möglichkeit, in Anführungszeichen, die ihm blieb, und ich hatte ein Stück auch Verständnis für den Mann, war, dass er Alkohol getrunken hat. Der hat abends einen Absacker oder irgendwas getrunken, damit er überhaupt zur Ruhe kam. Und letztlich ist er dann aus dem Beruf rausgekommen. Und als diese Stresssituation vorbei war, hat er auch keinen Alkohol mehr getrunken, ja, obwohl er eine Zeit lang da wirklich Probleme mit hatte. Aber das war so jemand, der hatte keine Chance, vielleicht auch durch die äußeren Umstände, sich überhaupt mal abzuschalten, mal irgendwas anders zu machen, sondern er war in diesem System drin und durchaus ja im Guten, was Menschen helfen sollte. Ich denke, an manchen Stellen ist es auch hausgemacht. Ja? Ich möchte nicht wissen, ich frage es auch nicht, wie viel vielleicht abends noch, bevor sie ins Bett gehen, Smartphone, Laptop dabei haben, kurz vorm Schlafen gehen, alles nochmal checken, damit man ja nichts verpasst. Aber auch da besteht eine Gefahr. Auch das kann uns dahin führen, dass wir nicht zur Ruhe kommen. Studien haben festgestellt, dass dadurch vermehrt Adrenalin ausgeschüttet wird. Also Adrenalin ist das Hormon, was wir brauchen, wenn wir Höchstleistungen bringen oder wenn wir richtig unter Anspannung stehen. Also zum Beispiel einen 100-Meter-Lauf gewinnen wollen oder wenn ihr ins Zimmer eurer Kinder reinguckt und seht, das ist komplett unaufgeräumt. Ja, dann kriegt ihr so, dann kommt die Wut hoch. Das ist Adrenalin. Ja? Und ganz klar, gestern Deutschlandspiel. Das war Adrenalin pur. Also wenn ihr wissen wollt, was Adrenalin ist, hättet ihr gestern dabei sein können, hier oder zu Hause, wo ihr geguckt habt, da passiert richtig was. Und das brauchen wir manchmal auch, aber wir brauchen natürlich auch die Ruhe. Das heißt, wir brauchen auch Zeiten, wo dieses Adrenalin möglichst nicht ausgeschüttet wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das merkt man ja, wenn das Adrenalin da ist. Und wenn ich abends mein Smartphone und dann noch die E-Mails checke oder irgendwas mir angucke, dann merke ich aber auch, das ist aber falsch. Studien haben gezeigt, Adrenalin wird vermehrt ausgeschüttet. Zumindest in geringen Mengen, die uns aber trotzdem psychisch und physisch wacher halten. Und gleichzeitig wird das Zeitgebertakthormon, das Melatonin, reduziert oder verringert ausgeschüttet, dass wir eben nicht zur Ruhe kommen. Das sorgt dafür, dass wir eben einen gesunden Tag-Nacht-Rhythmus haben. Das heißt, der ganze Körper, die Psyche wird wacher, man schläft schlechter ein, die Schlafqualität verschlechtert sich und vor allem diese Tiefschlafphasen, das kann man ja in Schlaflaboren messen, werden seltener und auch flacher oder fallen sogar aus. Das heißt, das nimmt uns Energie, ja? Und das machen wir manchmal selber auch und wir kommen deswegen allein schon nicht zur Ruhe, auch wenn wir es vielleicht gar nicht merken. Und ich finde es ja schon spannend, dass manchmal sogar in sozialen Medien selber zum Fasten aufgerufen wird in Bezug auf soziale Medien. Also man sagt, lass es mal ein paar Tage weg oder so und dann werden die Erfahrungen auf YouTube mitgeteilt wieder. Das heißt, man muss mal gucken, was hat der denn jetzt erlebt? So ist man immer in diesem System drin, aber das nimmt uns Energie. Und Jesus hat sich diesem ganz bewusst innerlich und äußerlich entzogen. Und wir lesen es sogar noch genauer, er ist an eine einsame Stelle gegangen. Und das ist die Frage, wo sind deine, wo sind meine Zeiten, Orte, wo wir uns den Anforderungen zumindest versuchen zu entziehen. Und das kann bei jedem unterschiedlich sein, aber ich glaube, es ist notwendig und es ist gut, wenn wir das tun. Ich möchte einen kurzen paar Sätze vorlesen aus einem recht guten Buch, Getrieben oder Berufen, Ordne dein Leben von Gordon MacDonald. Ist nicht genau das Thema, aber ein sehr gutes Buch, war fast eigentlich, kann man sagen, so eine Art Bestseller vor einigen Jahren. Und hier zitiert wird ein Thomas Kelly zitiert. Wir fühlen uns von allen Seiten den Druck der Verpflichtungen und versuchen, jeder nachzukommen. Deshalb sind wir unglücklich, fühlen uns unwohl, angespannt, bedrückt und haben Angst abzuflachen. Und wir sehen Hinweise darauf, dass es einen wesentlich reicheren und tieferen Lebensstil gibt als diese Existenz voller Hetze, nämlich ein Leben voller Ruhe, Frieden und Kraft. Wenn wir nur zu diesem Zentrum vordringen könnten, wir sind einigen Menschen begegnet, die dieses tiefe Lebenszentrum gefunden haben, die auch unbequemen Aufgaben nachkommen und die Ja und Nein mit dem gleichen Vertrauen sagen können. Durch die Jahrhunderte nahmen gerade die christlichen Mystiker geistliche Disziplinen sehr ernst. Sie lernten sie, übten sie aus und trieben sie bisweilen in ungesunde und gefährliche Extreme. Aber sie glaubten daran, dass man sich regelmäßig von Routine und Menschen zurückziehen müsse, um Gott in seinem inneren Garten aufzusuchen. Sie lehrten uns, dass Sonntagspredigten und religiöse Feiern bei weitem nicht ausreichten. Jeder Mann, jede Frau müsse eine Kapelle in sich aufbauen, ruhendes Wasser oder einen eigenen Garten in der verborgenen Welt haben. So sagten sie. Es gab keine Alternative. Ich denke, es ist ein bisschen blumig ausgedrückt, aber im Endeffekt drückt es das aus, worum es geht, dass Menschen aus allen Jahrhunderten, gläubige Menschen, sagten, wir brauchen diese Ruhe, wir brauchen diese Stille, um mit Gott leben zu können. Das ist eigentlich das Entscheidende. Viele Dinge kann man sich vorstellen, die man machen kann. Stille Zeit ist eine sehr gute Gewohnheit, dass man wenigstens einmal am Tag sich zurückzieht, rausnimmt. Aber es darf auch nicht nur ein Termin werden. Ich habe manchmal den Eindruck, für manche ist das auch so ein frommes Programm, was man dann abhakt. Ja? Und darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wirklich diese Qualität zu haben, sich zu Gott zurückzuziehen, das, was Jesus hier lebte. Jesus, denke ich, hat eine echte stille Zeit gemacht. Er war wirklich still, er ist in die Einsamkeit gegangen und hat Gott gesucht. Er wollte seine Nähe und er wollte auch nicht irgendeine Pflicht nur erfüllen. Man kann, wie gesagt, ich denke, man kann es ganz unterschiedlich erleben. Claudia und ich haben oft Phasen gehabt, wo wir morgens früher zusammen auch aufgestanden sind, gemeinsam gebetet haben oder uns ausgetauscht haben. Das ist eine gute Sache, kann man überlegen, ob es passt. Andere brauchen Zeiten, wo sie auch mehr lesen. Das konzentriert ja auch, wenn wir lesen, nimmt einen raus, besonders natürlich die Bibel, aber auch vielleicht gute christliche Literatur. Habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht, aber jetzt auch nicht nur, um Stoff für die nächste Predigt oder nächste Andacht zu gewinnen, sondern wirklich selber auch aufzutanken, selber zu sehen, dass Gott wieder durch sein Wort spricht und wir ihm näher kommen. Manche schreiben sich Dinge dann auch auf für eine Art Tagebuch. Manchmal sind auch besondere Zeiten gut. Ja, also ich habe es gelegentlich oder häufiger, wie auch immer, klappt so Samstagvormittag, Samstagmorgen ist manchmal so eine Zeit, wo ich dann einfach mir mehr Zeit versuche zu nehmen fürs Gebet, Bibellesen, zum Nachdenken. Längere Spaziergänge, ich kann mich an einen Mann aus Österreich erinnern, glaube ich, der sagte, ich brauche jeden Samstag eigentlich so einen Spaziergang im Wald, damit ich zur Ruhe komme und das für mich einfach finde. Das brauche ich einfach, um eben so ähnlich wie Jesus hier diese Stille zu haben. Bei mir klappt das leider nicht so gut. Eigentlich würde es sich bei mir anbieten. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich bin so ein Vogelkundler. Also wenn ich im Wald spazieren gehe, dann hole ich da einen Vogel und gucke dort und mache. Und so richtig Stille konzentrieren kann ich mich da schlechter. Aber es ist ein guter Weg. Oder auch mal einen ganzen Tag sich Zeit zu nehmen und sicherlich auch vorgegebene Situationen zu nutzen. Also eine Autofahrt mal zu nehmen und nicht nur das Radio dudeln zu lassen, sondern auch mal nachdenken. Beten, bewusst Lobpreis oder Musik hören, gutes Hörbuch und so weiter. Aber ich denke, es muss ein Anliegen sein und es sollte auch nicht so sein, dass vielleicht erst eine Krankheit oder eine Notlage uns sozusagen dazu zwingt, auch mal zur Ruhe zu kommen. Sondern ich denke, wir sollten das versuchen, in unser Leben einzubauen als Entscheidung. Ein weiteres gehört dazu, Jesus nimmt sich Zeit. Wir hatten gesehen, Jesus trifft eine aktive Entscheidung, aufstehen. Er entzieht sich innerlich und äußerlich den Umständen, geht in die Einsamkeit, um bei Gott zu sein. Aber letztlich, er nimmt sich auch Zeit. Das waren jetzt nicht nur 5 Minuten. Er ist früh morgens losgegangen, als es noch dunkel war, also weit vor Sonnenaufgang, hat Jesus das Angesicht Gottes, seines Vaters, gesucht. Jesus nimmt sich auch mehr Zeit als die anderen. Seine Jünger hier, die hatten scheinbar nicht die Zeit so oder haben sich nicht genommen, Gott zu suchen. Für ihn war das eine hohe Priorität und das sehen wir auch bei uns. Das, was uns wirklich wichtig ist, Betonung auf wirklich, dafür nehmen wir uns auch die Zeit. Das macht aber auch die Bibel deutlich. Eine tiefere Beziehung zu Gott braucht eben auch Zeit. Beziehungen zu Menschen brauchen Zeit, das wissen wir auch. Oder wenn wir Verliebte erleben, dann sehen wir ja, die haben ständig Zeit miteinander, die sie verbringen wollen. Und das brauchen wir letztlich auch mit Gott, diese Zeit. Und das widerspricht letztlich auch unseren gesellschaftlichen Trends. Hier muss es immer alles geschäftig, laut sein. Es muss produktiv sein. Und da merken wir, dass auch unsere gesellschaftlichen Trends dem entgegensprechen. Wir sind, wenn man so will, eine Instant-Gesellschaft und auf der anderen Seite, wie Soziologen sagen, eine Multifrene oder Multi-Optionsgesellschaft. Das heißt, auf der einen Seite muss alles schnell gehen. Auf Knopfdruck, ja, die Cola kommt aus dem Automaten, Fastfood gibt es an jeder Ecke. Die Medien spiegeln das wieder, ja. Also man hat zum Beispiel mal Jugendliche gefragt, was wollt ihr werden später, so beruflich? Und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen reich werden, Star werden, Schauspieler werden, also ganz viele Dinge, die man auch manchmal gar nicht so ganz einfach erreicht. Und dann wurde gefragt, in der nächsten Frage praktisch, und das war dann eben auffällig, wie könnte man das erreichen? Da war überhaupt keine Idee da. Das heißt, von den Medien so ein bisschen vermittelt war, das ist selbstverständlich, das klappt ohne sich anzustrengen, ohne sich groß Zeit zu nehmen. Natürlich gibt es auch andere, aber daran wird deutlich, unsere Gesellschaft denkt auch durch die Medien vermittelt, alles geht sofort, auf Knopfdruck, ich kann eigentlich alles erreichen, es ist alles ziemlich easy, aber es kostet doch oft Zeit und wir müssen Prioritäten setzen. Und das andere, was es uns schwierig macht, ist eben das, was die Soziologen als Multifrene oder Multioptionsgesellschaft wahrnehmen. Unser Leben hat ganz viele Möglichkeiten auch auf der anderen Seite, es zu gestalten. Die Wahl des Berufes, des Partners, Gestaltung der Freizeit, Sportarten, Reisen aller Art. Wir können ganz viel machen, was uns Spaß macht. Wir haben aber nur ein Leben. Und da dann Prioritäten zu setzen, Zeit freizuschaufeln, frei zu nehmen, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das macht auch unsere Gesellschaft zunehmend anfälliger. kränker, depressiver. Ich habe mir jetzt ein Buch gekauft, noch nicht ganz gelesen, das stand im Ärzteblatt. Da geht es um Depressionen, aber auch wie auch die Gesellschaft Einfluss darauf hat. Das Buch heißt Raubbau an der Seele, Psychogramm einer überforderten Gesellschaft. Das ist der Punkt. Ich fand das Buch jetzt noch nicht so gut, aber das Thema fand ich spannend. Das genau ist der Punkt. Instant-Gesellschaft, alles muss sofort klappen. Und ich habe auf der anderen Seite x Möglichkeiten, kann die aber alle gar nicht wahrnehmen und fühle mich überfordert. Es fällt mir aber schwer, dann mich zu fokussieren auf das Eigentliche, letztlich für uns Gott besser kennenzulernen. Und das gibt es auch sogar im christlichen Gewand. Ganz schnell kommen Methoden, Konzepte, Segnungen, besondere Gottesdienste, Lobpreisabende und so weiter, wo schnell vermittelt wird, wenn du diese Methode anwendest, wenn du diesen Gottesdienst erlebst, wenn du diesen Lobpreisabend, wenn du da dabei bist, dann bist du Gott nah, dann ist das... Ja, dann hast du einen Weg gefunden, wie das sozusagen funktioniert. Vieles ist davon natürlich sehr gut, aber ich glaube, wir brauchen immer diese Zeit letzten Endes. Und Tozer, da möchte ich noch zitieren, ein Prediger, der schon verstorben ist, der schreibt da meines Erachtens einige sehr gute Sätze zu, die uns aber auch auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Er schreibt hier: Meine geschöpfliche Ungeduld lässt mich oft wünschen, es möge doch eine Methode geben, die dem modernen Christen mühelos durch kurze, leichte Lektionen zu einem tieferen geistlichen Leben verhilft. Aber solche Wünsche sind töricht. Es gibt keine Abkürzungen auf dem Weg geistlicher Erfahrungen. Gott hat sich unserer Hetze nicht angepasst, noch hat er die Methoden unseres Maschinenzeitalters übernommen. Wer danach trachtet, Gott zu erkennen, muss ihm Zeit geben. Je früher wir diesen nüchternen Grundsatz erkennen, desto besser ist es für uns. Wer Gott erkennen will, darf keine Zeit für unnütz vertan halten, die der Vertiefung dieser Bekanntschaft gewidmet ist. Ungezählte Stunden muss er sich dem Gebet und meditierenden Nachdenken hingeben. So haben es jedenfalls die Großen im Reich Gottes von alters her getalten. Die erlesene Schar der Apostel, die von Gott berufenen Propheten und die lebendigen Glieder der gläubigen Gemeinde aller Zeiten. So müssen wir, auch wir es halten, wollen wir ihren Spuren folgen. Schon Jahrzehnte her wahrscheinlich, als er das geschrieben hat, aber absolut aktuell, wahrscheinlich aktueller denn je. Gott zu suchen, ihn besser kennenzulernen, das kostet Zeit, in der Bibel forschen und das ist letztlich auch immer wieder eine Frage der Prioritäten. Es braucht Zeit. Jesus macht ja hier, und das sehen wir als nächsten Schritt, aber auch nicht nur einen frühmorgendlichen Spaziergang, versucht nicht einfach zur Ruhe zu kommen. Das wird ja durchaus auch Managern oder Führungskräften oder wo auch überall nahegelegt. Komm zur Ruhe, finde deinen inneren Pol, sammel dich, sei achtsam, entschleunige dich, hab Zeit für dich. Das ist die eine Seite, das erleben wir auch im säkulären Gewand durchaus, sondern Jesus betet. Das heißt, er hat eine klare Zielrichtung. Er möchte Gott nahe sein und er weiß, ich muss auch mit ihm reden, mit ihm sprechen. Und Jesus will genau das, er will mit seinem Vater reden. Er braucht diese Nähe, diese Gemeinschaft, diese Beziehung. Und damit erweist er sich letztlich als echter Jünger Jesu im Vergleich eigentlich zu den anderen Jüngern. Psalm 50, Vers 4 sagt, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, Jesaja 50, Vers 4, Entschuldigung. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Das hat Jesus getan. Müde aufgerichtet war bei Menschen. Wie ist das geschehen? Dann wird in Jesaja gesagt, er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das hat Jesus hier praktiziert. Er war in der Nähe Gottes und konnte aus der Begegnung mit Gott heraus sein Leben gestalten. Nah bei Gott, wie Jesus. Wir sehen, dass das keineswegs Inaktivität ist oder einfach nur nach innen ausgerichtet sein bedeutet, sondern Jesus wird durch seine Nähe in seinem Dienst für Gott dann effektiv, kraftvoll. Er ist zur richtigen Zeit, wenn man so will, an der richtigen Stelle, aber nicht einfach vorgegeben. Man kann jetzt natürlich sagen, Jesus ist Gottes Sohn, kein Wunder, das war für ihn kein Problem, aber er war eben auch 100% Mensch, auch das zeigt uns die Bibel. Er aß, trank, war müde, er war Versuchungen ausgesetzt. Und wir lesen in Lukas 2,52, Jesus nahm an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen zu. Das heißt, Jesus machte auch Entwicklungsschritte, er hat auch gelernt, menschlich gesprochen. Hebräer 5, Vers 8 kann sogar sagen, er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Das heißt, Jesus lernte auch. Auch da ist er uns ein Vorbild. Er hat nicht einfach sozusagen eine bessere Situation gehabt, weil er Gottes Sohn war, sondern er kann uns ganz in unserem Menschsein, in unseren Problemen und Schwierigkeiten auch an der Stelle verstehen. Jesus lebte in seiner Berufung, zu predigen, zu heilen, Dämonen auszutreiben, bei den Menschen zu sein. Das war aber nur möglich, weil er nah bei Gott war, weil die Stille das Zwiegespräch mit seinem Vater suchte. Sonst wäre er menschlich gesprochen wahrscheinlich auch schnell ausgebrannt gewesen, hätte nur noch reagiert. Jesus kann sagen, dazu bin ich ausgegangen. Das gibt ihm bei aller Anspannung, bei aller Schwere auch des Dienstes, diese innere Sicherheit und Souveränität, die Entscheidungen, die Jesus trifft, kommen letztlich aus dieser Beziehung zu Gott und nicht einfach nur aus dem Notwendigen oder Offensichtlichen. Bei Markus können wir das fast schon gegensätzlich erleben, wenn wir uns das anschauen. Da sind auf der einen Seite die Jünger, das möchte ich nochmal so am Schluss oder zum Ende hin nochmal deutlich machen. Das sind auf der einen Seite die Jünger Jesu, die sicherlich auch am Anfang ihres Weges waren, aber ich denke, oft können wir uns eher mit ihnen leider vielleicht vergleichen oder in ihnen wiederfinden, als in dem, wie Jesus gelebt hat oder wie Jesus es hier praktiziert hat. Bei den Jüngern lesen wir Hektik, Eile. Sie eilen, sie suchen, sie machen. Jesus kommt, man könnte eigentlich sagen, im Gegensatz zu aus der Kraft der Stille. Das ist eine ganz andere Situation. Die Jünger sind reaktiv, ja? Alle suchen dich, also denken sie, jetzt müssen wir auch was tun. Die Jünger lassen sich einfach von den Menschen, von der Situation, von der Dringlichkeit, von der Notwendigkeit treiben. Und deshalb suchen sie mit den Menschen Jesus. Ja? Alle suchen dich, Jesus, und wir sind eigentlich nur ausführende Organe jetzt dieser Menschenmenge, die uns vor sich hertreibt. Jesus ist dagegen aktiv, proaktiv. Er sagt, lasst uns woanders hingehen. Und er denken würde, was ist das denn jetzt? Aber er bestimmt das Ziel, die Vorgehensweise und nicht einfach nur das, was durch die Menschen an ihn herangetragen werden. Obwohl es sicherlich wichtig wäre, da hätte man noch so viel für die tun können. Wahrscheinlich weitere noch heilen oder überhaupt mal Seelsorge, Dinge vertiefen, Lehre. Und Jesus sagt, nein, er sah schon die nächsten Marktflecken, die nächsten Menschen. Er reagiert nicht einfach nur auf die Menschen, was sie von ihm wollten, sondern hat schon das Nächste im Blick. Und ich glaube, das hat er nur deswegen bekommen können, menschlich gesprochen, weil er eben die Zeit mit Gott auch verbracht hat. Die Jünger hat man so den Eindruck, so religiöse, gut gemeinte Aktivitäten und Arbeit. Klar, da sind Menschen mit Problemen, also helfen wir ihnen. Das war so ein bisschen die Einstellung der Jünger. Sie merkten einfach, ja, wir müssen doch hier reagieren, das ist doch ganz klar, liegt doch auf der Hand. Jesus tut Wesentliches für das Reich Gottes. Es ist zielorientiert, es ist konzentriert. Die Jünger, denke ich, sind auch ein Stück vordergründig. Menschen brauchen Hilfe. So scheint es, Jesus eher hat eine innere Schau für das, was dran ist. Ja, ich hatte es schon ein Stück gesagt, nächster Marktfleck, auch dort will er predigen. Also Jesus hat nicht einfach nur vordergründig die Not der Menschen gesehen, sondern hat weitergeblickt. Wo ist vielleicht noch eine ganz andere Not? Wo muss ich auch noch hin? Was ist zu tun? Bei den Jüngern, sie werden einfach aus der Situation heraus vordergründig Menschen, die Hilfe brauchen, scheinbar getrieben regelrecht. Bei den Jüngern scheint es auch so ein Stück wie so eine demokratische Abstimmung. Sie alle kommen ja, Petrus vielleicht oder Simon vielleicht, führend, aber eigentlich kommen sie alle zu Jesus. Man hat nicht den Eindruck, dass sie vorher irgendwie zusammen die Bibel gelesen hätten oder zusammen gebetet hätten, sondern sie sind sich einfach einig, das passt, die Menschen suchen Jesus, hier muss was gemacht werden, also ist das die richtige Entscheidung und wir wollen das unterstützen, da mitmachen. Also ganz anders als dieses Hören von Jesus auf Gott aus der Beziehung zu ihm. Die Jünger wirken auch ohne konkretes Ziel. Sie wollen irgendwie helfen, etwas machen. Deshalb auch wieder diese Begriffe eilen, suchen. Die wirken für mich eher so ein bisschen wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, ja, die so irgendwie rumlaufen. Und jetzt muss aber irgendwas passieren. Ja. Mein Vater hat Hühner, da weiß ich so ein bisschen, wie Hühner so drauf sind. Ja. Wenn da irgendwie ein Vogel rüberfliegt oder irgendwas ist, dann sind die sofort aufgescheucht, reagieren sofort, aber rennen einfach kopflos da in dem Stall rum. Ja. Es ist nicht zielorientiert, nicht effektiv, nicht irgendwie sinnvoll, sondern sie werden einfach getrieben von den Umständen. Da fliegt ein Greifvogel, dort ist irgendein Geräusch, da ist wieder irgendwas und die Hühner ja, reagieren einfach nur aus dieser Situation heraus. So ähnlich vielleicht wie hier die Jünger, und die scheinbar kein echtes Ziel haben. Jesus dagegen hat eine Berufung mit klaren Prioritäten. Dazu bin ich ausgegangen. Wie wollen wir leben letztlich? Wie die Jünger so ein Stück weit, vielleicht so ein bisschen extremer oder verdeutlicht dargestellt, oder letztlich wie Jesus aus der Nähe zu Gott? Mich hat der Text eigentlich, könnte man sagen, vor allem dieser kleine Einschub in Vers 35 sehr herausgefordert, aber auch letztlich wieder eine Sehnsucht geweckt, nah bei Gott zu sein, aus seiner Gegenwart zu leben, auch wenn es oft schwierig ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es für den Einzelnen von euch als solches, aber auch für uns als Gemeinde, und da denke ich vielleicht jetzt auch besonders mal an die Sommerferien, dass das vielleicht auch so ein Einschub ist, so eine Phase, die wir als Einschub wie Vers 35 auch nutzen können. Viele Aktivitäten, viele Situationen, in denen wir sind, aus allen Bereichen, sei es Familie, Gemeinde, was auch immer, Und nachher werden auch wieder viele Aktivitäten sein. Da geht es ja weiter. Dann fängt die Schule wieder an, dann ist viel an Gemeindeaktivitäten da, da ist der Beruf da. Und dann einfach nur hinzugehen, nicht zu sagen, ich will jetzt einfach nur das Ganze organisieren, irgendwie über die Bühne kriegen, sondern innehalten. Und das Entscheidende ist doch letztlich, dass wir nah bei Gott sind, ihn lieben, aus ihm heraus leben und gestalten. Und täte uns das letztlich nicht gut? Kann man ja auch fragen, ja? Dieses Innehalten, die Zeit mit seinem Gott, mit seinem Wort, mit Gott selbst verbringen, könnte das nicht auch ganz neue Kraft geben, neue Ausrichtung, einen inneren Frieden, eine Stärkung unserer Berufung, letztlich dann auch einen gesegneten Dienst an Menschen. Und hier können wir, denke ich, enorm viel von Jesus lernen, in der Herausforderung, aber auch in der Sehnsucht, das auch so zu gestalten und mitten in unserem Leben diese Zeiten immer wieder einzuplanen, aktiv zu gestalten und sie uns auch nicht wegnehmen zu lassen oder einfach zu denken, ja, das läuft schon irgendwie oder das läuft ja eigentlich alles ganz gut, sondern hier von Jesus zu lernen, zusammengefasst nochmal die 4 Punkte vielleicht, aufstehen, ja, Jesus trifft diese Entscheidung, lasst uns als Gemeinde vielleicht auch manchmal diese Entscheidung treffen, nicht einfach liegen bleiben, sondern diese Entscheidung treffen, wir wollen nah bei Gott sein, wir wollen uns die Zeit für ihn nehmen. Zweitens, sich innerlich, manchmal auch äußerlich, manchmal muss man sich auch äußerlich lösen, Ruhe, Stille, manchmal sogar regelrecht die Einsamkeit suchen. Manchmal dauert das vielleicht sogar mal ein paar Tage, aber dass man nicht immer nur aus der Betriebsamkeit heraus lebt. Zeit nehmen, und da wollen wir auch realistisch sein, ehrlich sein, es kostet Zeit. Aber wie kann letztlich die Zeit besser genutzt werden, als in die Gegenwart Gottes zu kommen? Das ist das, was uns reich macht und das, was uns im Endeffekt wahrscheinlich sogar Zeit schenken würde. Zeit im Sinne auch von Lebensqualität. Und zuletzt Gebet, beten, das auch letztlich dann Gott nennen, was uns wirklich beschäftigt und umtreibt. Da haben wir manchmal auch keine Zeit, sondern Gebet wird manchmal so abgehakt wie so eine Art Programm. Aber wirklich mal mit Gott Zeit verbringen, ihm das auch sagen, was uns wirklich auf der Seele liegt, was ein Problem für uns ist oder was uns auch Freude macht, ihn anbeten, neu über ihn staunen, fragen, was er wirklich will. Und vielleicht hören wir dann auch in der nächsten Zeit, vielleicht auch nach den Ferien, Zeugnisse, wo Leute vielleicht von aus unserer Mitte das auch so erlebt haben. Ich bin Gott näher gekommen. Das war keine klassisch produktive Zeit vielleicht. Ich kann vielleicht nicht erzählen, die und die und die und die Aktivitäten habe ich gemacht, aber ich bin Gott näher gekommen, weil ich mir Zeit für ihn genommen habe, mich an dem orientiert habe, was Jesus getan hat, mittendrin als Einschub in ganz vielen Aktivitäten, in dem, was das Leben einfach so bringt. Ich glaube, wir würden euch einen enormen Segen ernten, würden Gott wirklich näher kommen und das ist das Entscheidende. Und wenn nicht wir, die wir ja wirklich an die Bibel glauben, an Jesus glauben, wer soll es sonst machen? Ja, wir haben ja gerade gehört, Katholizismus und vieles wird uns auch an religiösen Dingen weitergegeben, vermittelt. Aber das kann uns nicht helfen, nahe zu Gott kommen. Im Gegenteil, das würde uns ja helfen von Gott oder würde dazu führen, dass wir von Gott weiter wegkommen. Aber wir haben die Chance, die Möglichkeit, durch sein Wort ihm wirklich nahe zu kommen. Und ich möchte euch ermutigen, herausfordern auch, lasst uns diese Chance nutzen, damit wir nicht einfach in Aktivitäten und viel Betriebsamkeit, die ja oft gut ist und wirklich auch gesegnet ist und auch oft dran ist, aber dass wir darin nicht einfach nur verbleiben, sondern so wie Jesus uns diesen Einschub immer wieder gönnen, sei es täglich kurze Zeiten, manchmal aber auch längere Zeiten und manchmal auch als Hauptkonzentration, wofür wir uns dann wirklich Zeit nehmen. Amen.